Solche Situationen bewegen mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, diese Hilflosigkeit an mancher Stelle auch zu spüren, diesem Ausgesetztsein und gleichzeitig aber auch, das ist das, was unsere Gemeinschaft ja ausmachen soll, diese Hoffnung, dieses Vertrauen darauf, dass wir vielleicht ohnmächtig sind oder hilflos erscheinen, aber dass es da einen gibt, der es eben nicht ist. Und trotzdem verstehen wir dich alles. Trotzdem kommen wir auch da immer wieder an Grenzen. Und gerade diese Situationen, diese Krisensituationen sind es aber, die auch für uns immer wieder das Potenzial bergen, Gott in einer anderen Dimension nochmal zu begegnen, ihn in der anderen Dimension kennenzulernen. Und ich glaube, wir wissen alle, das ist schmerzhaft. Das sind Prozesse, die tun auch weh. Und umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind. Ich habe mich gefragt bei all diesen Themen, die wir die letzten Wochen angesprochen haben. So, was sagst du heute noch? So, die anderen Themen, die hat Gott uns vor die Füße gelegt irgendwie. Die kamen im Laufe der Gebetswoche, die waren so klar. Oder eben das I&M kommt letzte Woche, das war dann auch irgendwann geplant. Aber das war jetzt nicht so, als hätten wir eine Serie draus geplant. Und trotzdem hat es irgendwie so einen roten Faden. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt heute dieser letzte Sonntag, um was geht's da? Was ist der Punkt? Und ich wollte nicht über Politik reden, ganz ehrlich, weil da hören wir genug von. Auch wenn es natürlich ein Thema ist, was uns irgendwie auch beschäftigt und wo auch die Frage ist, wie stehen wir als Christen, als Gemeinde da? Welche Rolle haben wir vielleicht auch im gesellschaftlichen Leben? Gerade bei dieser Polarisierung, die einfach in unserer Gesellschaft herrscht, die wir auch in der Politik wahrnehmen, wo vieles mit Polemik einfach nur noch abgeht, wo Gewalt herrscht und Respektlosigkeit an allen Ecken und Enden. Aber eben vor allen Dingen, wo auch diese Nöte da sind. Und vielleicht kommt manches auch daher, dass viele das Gefühl haben, ich werde mit meinen Nöten, mit meiner Alltagssituation gar nicht mehr wahrgenommen. Ich finde kein Gehör. Und für mich war die Frage, was heißt das jetzt alles für uns als Gemeinde? Was bedeutet das, dass wir in den letzten 3 Gottesdiensten immer wieder gesagt haben, Jesus ist die Antwort? Also so banal und so platt das auch klingen mag, Jesus ist der die Priorität in unserem Leben haben will. Und wenn wir sie ihm geben, dann kommt was bei ihm raus. Dann gibt es uns eine seelische Spannkraft, mit der Geschwindigkeit dieser Welt standzuhalten und nicht unterzugehen in all dieser Aufgabenfülle und der Informationsfülle. Wenn Jesus Christus der Hüter meines Herzenstores ist, sozusagen meiner Seele ist, dann kann er da manches Dunkle rausschmeißen und kann aufpassen, dass da nicht Dinge in mich reinkommen, die mich belasten, die mich runterziehen. Wenn Jesus der Befreier ist, dann können die Umstände schwierig sein, wie sie wollen, wir haben es letzte Woche gehört, aber dann muss ich nicht in Gefangenschaft leben, sondern er schenkt diesen Frieden, diesen Shalom. Wenn er das ist und wir seine Gemeinde, was heißt das denn dann für uns? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe und mit der ich ein bisschen mit euch reden wollte. Und ich lese euch dazu einfach einen Bibeltext vor. Der ist ein bisschen länger, weiß ich nicht. 16 Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig. Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher hinabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die andere als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise wollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ein krasser Text, finde ich, zum Thema Gemeinde. Eigentlich braucht man dazu gar nicht viel sagen. Man muss den kauen. Ich lade euch ein, vielleicht mal auch solche Texte zu kauen, sie nochmal zu lesen und mal 2 Wochen lang jeden Tag den gleichen Abschnitt zu lesen. Und mal wirklich es leben zu lassen, was Paulus hier schreibt, was da alles drinsteckt. Wir werden den heute nicht bis ins Kleinste auseinandernehmen. Das heißt ja auch Panorama. Wir machen eher so einen Überblick. Ich habe drei Punkte mal oder 3 Schlagworte mitgebracht, die ich so kurz anklingen lasse mit so einem Aspekt. Und auch da steckt so viel, viel mehr drin, ne? Also stellt euch das Bild vor, wir sind auf dem Berg und wir gucken mal das Panorama und wir sehen jetzt da so wie so Gipfel. Und wenn dich einer dieser Gipfel anspricht oder du das Gefühl hast, wow, das ist aber, da bewegt sich was, dann lade ich dich ein, grab ein bisschen tiefer, geh ein bisschen näher, geh noch mal ein bisschen näher ran und forsch noch mal nach, frag mal, vielleicht hast du eine Kleingruppe, frag mal hier, können wir darüber noch mal reden? Oder vielleicht hast du jemanden, den du auf einer geistlichen Ebene begleiten kannst, der mit dir unterwegs ist und ihr sagt einfach, komm, können wir da noch mal ein bisschen näher drauf schauen? Der erste Punkt, der bietet sich in diesem Text quasi an, der heißt Einheit. Einheit. Ja, kurze Erklärung dazu, weil Einheit kann verschiedenste Bedeutungen haben. Ich meine deren, der bedeutet als Ganzes wirkende Geschlossenheit eine innere Zusammengehörigkeit. Darum geht es bei einer Einheit, die Paulus hier beschreibt. Und das ist ein zentrales Thema. Die Einheit in Christus, die Einheit im Glauben, wie es in dieser Übersetzung jetzt stand, ist ein zentrales Thema der Bibel, ein zentrales Thema der Nachfolge Jesu. So zentral, dass Jesus, bevor er gefangen genommen, bevor er verraten wurde, bevor er gekreuzigt wurde, gebetet hat zu Gott. Nicht, dass die Umstände sich alle drehen, nicht, dass alles gut wird, sondern dass die, die ihm nachfolgen, eins sind, eine Einheit bilden, so wie er mit dem Vater, dass die so verbunden sind miteinander und auch mit ihm, obwohl sie so unterschiedlich waren. Die 12, die er berufen hatte, ihm nachzufolgen, die waren teilweise sehr unterschiedlich, verschieden. Aber diese Einheit war für Jesus ein zentrales Thema, für die, die nach ihm unterwegs sind, dass das sichtbar wird, dass das deutlich wird. Die Einheit ist auch für uns als Gemeinde ein zentrales Thema, ein ganz wichtiges Thema. Es gibt in unserer Welt, in unserer mittlerweile wahrscheinlich postmodernen Welt, so viele verschiedenste Richtungen. Es ist so schwierig, sich einig zu werden aufgrund von eines Themas, aufgrund einer Erkenntnis, aufgrund von, naja, so macht man das halt. Das funktioniert in unserer Welt nicht mehr. Es ist so die Frage, was ist das, was uns eint? Und auch in so einem Gemeindekontext gibt es immer wieder Themen, da könnten wir uns ewig lang drüber streiten. Manches ist auch interessant, sich da mal auseinanderzusetzen. Und ich sage auch gar nicht, dass Streiten das Problem ist. Also wenn wir in einer guten Art und Weise streiten, ohne die Einheit zu verlieren, dann lasst uns streiten. Das ist gewinnbringend, das ist erhellend. Aber leider sind wir ja auch geprägt von den Nachrichten. Herr Grisse hat das gut aufgebracht, wie leider in der Öffentlichkeit mittlerweile gestritten wird. Ist das ein Problem? Und wenn wir so streiten, dann ist diese Einheit echt in Gefahr. Dann gibt es irgendwelche spitzfindigen Themen, die dafür sorgen, dass Gemeinden regelmäßig auseinanderfliegen. Und das passiert überall. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, nein, diese Einheit um die Jesus bittet, diese Einheit, die hier vorkommt, die ist uns wichtiger als eine Erkenntnis oder eine Theorie, nenne ich es mal. Weil am Schluss, alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus auch. Als irgendwie zu sagen, wir machen da zu irgendeinem Thema, machen wir einen Punkt und wenn die Hälfte eine andere Meinung hat, dann sollen sie halt gehen. Nein. Ich glaube, die Einheit ist eine geistliche Kraft, ein extrem wichtiges Thema. Und wir sind berufen, gerade in dieser Zeit heute, wo es eben anders gelebt wird, glaube ich, diese Einheit wiederzuspiegeln, diese Einheit zu sein, diese Einheit zu leben. Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, er hat, ohne es zu wissen, glaube ich, in diesem Kontext einen Satz gesagt, den habe ich euch mitgebracht. Er sagte, vielleicht ist versöhnte Verschiedenheit die Grundlage von Einheit, die in Europa möglich ist. Also man könnte diesen letzten Nachsatz auch weglassen. Er hat das tatsächlich bei einem Treffen mit Papst Franziskus gesagt. Und er holt den Begriff versöhnte Verschiedenheit raus. Das heißt, er hat seine Hausaufgaben gemacht, denn das ist ein Wording, was aus dem ökumenischen Bereich kommt. Also die großen Kirchen miteinander oder Kirchen miteinander stellen mehr und mehr fest, dass es ein Problem ist, dass wir als Christen irgendwie immer nur betonen, wo wir unterschiedlich sind. Auch wenn es da Unterschiede gibt, ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber es gibt eben auch einen gemeinsamen Kern, einen gemeinsamen Nenner. Und da wird immer von versöhnter Verschiedenheit gesprochen. Und er drückt das hier aus. Ich finde diesen Begriff eigentlich ganz gut. Versöhnte Verschiedenheit, weil bei Einheit geht es immer um Versöhnung. Zumindest bei der Einheit, zu der Jesus uns berufen hat, von der Paulus spricht. Ich weiß nicht, ob diese Einheit ohne Versöhnung möglich ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Wir brauchen diese Versöhnung. Wir werden uns nicht einig werden, weil wir uns alle so lieb haben, weil es doch so schön ist miteinander. Nein, es wird immer Unterschiede geben. Wir sind verschieden und das ist gut so. Das hat Gott so gewollt. Und umso mehr braucht es immer wieder diesen Schritt in die Versöhnung. Versöhnung ist immer Grundlage für die Einheit, vielleicht sogar der Schlüssel. Vielleicht ist es sogar der Schlüssel für die Einheit, dass wir uns versöhnen. Was meint versöhnen? Schwamm drüber, ich muss halt alles zulassen, ich muss es halt schlucken, dass der andere mich verletzt hat. Nein, überhaupt nicht. Versöhnung ist auch ein Prinzip, wo etwas wiederhergestellt wird, wo ein Stück weit Recht wiederhergestellt wird. Und das heißt aber auch nicht, ich muss alles bis ins Kleinste aufzählen. Das heißt nicht, ich muss mich im nächsten Mal wieder verletzen lassen, nur weil wir jetzt ja wieder versöhnt sind. Jetzt darfst du weiter auf mir rumtrampeln. Nein, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, einen neuen Startpunkt zu setzen, einen Doppelpunkt zu setzen. Es bedeutet, das Vergangene auszusöhnen, auszusühnen, da kommt es her, und dann auch ruhen zu lassen. Wenn wir das nicht können, dann haben wir vielleicht auch das Prinzip der Versöhnung, was Christus uns anbietet, nicht verstanden. Weil genau darum geht es am Kreuz. Es hat gesagt, ich habe euch versöhnt am Kreuz. Und wenn du immer noch rumläufst und das Gefühl hast, ich bin so schlecht, weil ich so viel Mist gemacht habe, weil ich diese ganzen Sachen habe, überspitzt, demütig sollen wir schon sein. Ja? Das ist gar keine Frage. Aber wenn du diese Dinge dann nicht loslassen kannst, wenn sie immer noch an dir ziehen, wenn die dich immer noch beeinflussen und immer noch festhalten, dann kann es sein, dass du das Prinzip der Versöhnung noch nicht ganz verstanden hast. Weil es bedeutet, diese Dinge sind weg. Und wir starten neu los. Wir haben einen gemeinsamen Startpunkt und wir gestalten miteinander die Zukunft. Ich glaube aber auch, dass Unversöhnlichkeit oder gar das Fördern von Unversöhnlichkeit echt tödlich ist für die Einheit. Und das ist echt, also überlegt uns mal, wo bist du vielleicht unversöhnlich? Wo gibt es einen Punkt, wo du sagst, oh ne, ganz ehrlich. Also wir können über viel reden, aber das steht. Oder wo merkst du es, merken wir es manchmal vielleicht gar nicht, wir sind unterwegs. Und wie schnell geht's? Da kommt jemand mit seinen negativen Gedanken über anderen oder seinen Erfahrungen, seinen Verletzungen. Wie schnell ist man dabei einzustimmen? Ah ja, stimmt, das ist bei dem immer so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ja. Ich verurteile niemanden deswegen. Ja, wir sind Menschen. Und manchmal ist es auch gut. Manchmal muss man Dinge auch mal aussprechen und auch mal rauslassen. Und das tut auch gut. Aber lasst uns Bewusstsein dafür kriegen, dass Versöhnung ein ganz wichtiges Thema ist. Und hey, wir haben eine Zeit hinter uns mit der Pandemie, die echt an vielen Stellen gezogen hat. Und ich bin immer noch in Gesprächen in unserer Gemeinde mit Gemeindegliedern unterwegs, die ich besuche, wo jetzt nach 5 Jahren rauskommt, da gibt's echt ein Problem. Da gibt es eine echte Verletzung aus dieser Pandemiezeit. Und das macht was mit unserem Miteinander. Ich lade dich ein, wenn du auch solche Verletzungen noch mit dir rumschleppst, lass uns ins Gespräch kommen. Komm bitte auf mich zu oder auf die Person zu, wo vielleicht eine Verletzung ist, und lasst uns das versöhnen. Nicht zu sagen, du hast recht oder ich habe recht, also irgendwie schwarz-weiß aufzulösen, wird uns nichts bringen. Aber zu sagen, hey ja, das war eine schwierige Zeit. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe mit meiner Meinung, mit meiner Haltung. Das war nicht meine Absicht. Können wir auch in dieser Unterschiedlichkeit, auch wenn wir immer noch die Dinge unterschiedlich wahrnehmen, können wir trotzdem gemeinsam weitergehen? Können wir trotzdem gemeinsam im Team Jesus sein und Reich Gottes in dieser Welt bauen und Frieden zu den Menschen bringen? Versöhnung ist möglich. Versöhnung ist möglich, und ich lese euch nochmal vor, warum Versöhnung möglich ist. Es stand in diesem Text drin, Achtung. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Jesus ist hinabgestiegen. Er kam zu uns, in unsere Finsternis hinein und sogar noch mehr. Er ging bis in den Tod hinein, bis ganz unten. Wo all das ist, wo all die Verletzungen, wo all die Unversöhnlichkeit und alles ist. Und ganz ehrlich, das ist der Ort, wo Versöhnung stattfindet. Versöhnung war nicht, Jesus sitzt im Himmel bei seinem Vater und es ist alles gut, er hätte die Macht gehabt. Und er sagt, okay, ich schicke euch von oben runter, schicke ich euch die Lösung. Da kommt die Versöhnung her. Die Versöhnung kommt nicht aus dem alles gut, alles heilig, alles perfekt. Versöhnung kommt von unten. Und deswegen ist die Krise immer auch eine Chance für Versöhnung, eine Chance, aus der Einheit entstehen kann. Mein zweiter Gedanke, zweiter Punkt, ich habe noch eine Bibelstelle, komm, die blenden wir noch ein, das ist gut, die lesen wir noch. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Also, wenn du dich fragst, was ist die Aufgabe von Gemeinde? Das ist eine davon. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, der schließt sich eigentlich daran an. Das ist der Leib Christi. Die Gemeinde, so stand es da. Der Leib Christi, die Gemeinde. Genau so war es geschrieben. Paulus nimmt dieses Bild des Leibes Christi für das Miteinander der Nachfolger, die Jesus gerufen hat. Und dabei geht es ihm nicht um Uniformität, dass die alle gleich sind, sondern dieses Bild des Leibes zeigt, ey, ja, da gibt es Unterschiede, wie an unserem Körper auch, Füße, Beine, Hände, Augen, Ohren, all dieser ganze Kram, und irgendwie ist es trotzdem ein Ganzes. Und wenn ich mit den Zeh stoße, dann tut es mir weh. Da tut es mir gefühlt auch woanders weh, weil es mir als Ganzes weh tut. Ich kann es nicht voneinander trennen. Und das ist gut so. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir helfen einander. So wie der Körper sich hilft. Leib Christi, ne, lateinisch Corpus Christi. Corpus auch schön. Ich habe hier meine Gitarre, die war so schön in Szene gesetzt mit dem Licht vorhin. Das hat richtig gut aus. Aber die hat auch einen Corpus. Einen Resonanzkörper. Ja, die Saite allein, das wäre relativ leise, wenn ich die nur anschlagen würde. Aber durch den Resonanzkörper kommt da was ins Schwingen. Der ganze Körper kommt ins Schwingen und transportiert diesen Schall dann weiter. Und auch das steckt in diesem Leib ein bisschen drin. Sagen wir gemeinsam, wir spiegeln Jesus Christus wieder. Aus welchem Grund auch immer hat er sich dafür entschieden, durch uns in dieser Welt sichtbar zu werden. Ich glaube, nicht nur durch Einzelne von uns, sondern durch dieses Miteinander, durch diese Ergänzung, durch diese versöhnte Verschiedenheit. Und er ist das Haupt. Er ist das Haupt. Er ist die Schaltzentrale unseres Körpers, seines Körpers. Und der Heilige Geist ist der, der uns zusammenhält, der uns verbindet miteinander. Ich habe in der vergangenen Woche an einem Treffen teilgenommen von Pastoren. Ja, nicht Pastorinnen und Pastoren, auch wenn die eingeladen gewesen wären, es waren aber nur Pastoren da, deswegen passt das ganz gut so. Es ging um die Frage, wie sieht Gemeindearbeit in Zukunft aus? Und das war total spannend, es war sehr spannend. Da waren Pastoren dabei von FEGs, freie evangelischen Gemeinden, da waren Pastoren dabei aus dem Baptistenbund, da waren Pfarrer aus der Landeskirche mit dabei, da waren Leute wie ich dabei aus den landeskirchlichen Gemeinschaften, da waren Pastoren dabei von kleinen Gemeinden, Pastoren dabei von ganz großen Gemeinden. Also das ganze Spektrum. Und wir haben uns ausgetauscht, ein bisschen analysiert miteinander und geguckt. Und tatsächlich ist ein Satz gefallen, den alle zugestimmt haben, der echt krass ist. Und ich lese ihn euch mal vor, ich habe ihn extra aufgeschrieben. Wir erleben heute den Niedergang eines Systems, wie sich der Leib Christi die letzten 100 Jahre ereignet hat. Wir erleben heute in der Entwicklung auch von Kirche eine so große Veränderung, dass das, wie wir Gemeinde, Kirche die letzten 100 Jahre kannten in ihrer Ausgestaltung, in Zukunft vielleicht so nicht mehr existieren wird. Sitzt du da als Pastor, ne? Also, denkst du, wow, was heißt denn das? Und ich musste auch zustimmen. Nicht, weil schon alles weg ist, wir erleben das, an vielen Stellen sind viele Dinge noch da, aber die Entwicklung dahin, die Tendenz, der mussten wir alle zustimmen. Ja, es gibt da so ein paar Säulen oder so ein paar Faktoren, die so ganz wichtig waren, wie zum Beispiel, der Gottesdienst ist die zentrale Veranstaltung. Sonntags morgens um 10 treffen sich alle miteinander im Gottesdienst, das ist der zentrale Ort. Und ich würde sagen, es ist immer noch ein zentraler Ort. Aber wir merken mehr und mehr, wie sich es verändert, dass es eben nicht mehr der zentrale Ort ist, der Gemeinde ausmacht. Und der hier ist, gehört zur Gemeinde und die nicht hier sind, die gehören nicht zur Gemeinde. Das stimmt einfach nicht. Und es scheint auch in unseren Reihen einige zu geben, die sagen, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, es passt nicht mehr so direkt, sonst hätten wir keine leeren Plätze hier. Wenn alle, die zu unserer Gemeinde gehören, da wären jeden Sonntag, dann müssten wir wieder zwei Gottesdienste sonntags morgens feiern. Also auch da merken wir, da hat sich was verändert. Hat sich auch was verändert in der Frage, was ist so der Kern der Gemeinde? Also noch vor 20 Jahren, würde ich sagen, konntest du relativ schnell ausmachen, wer ist Kern der Gemeinde? Ja, da gab es familiäre Strukturen auch ein Stück weit, aber das waren die Leute, die einfach auch immer da waren, die mitgemacht haben, wo du gemerkt hast, das ist Priorität. Heute verschiebt sich das. Je nachdem, in welchem Setting, je nachdem, um welches Thema es geht, hast du einen unterschiedlichen Kern von Leuten, der mit dabei ist, der sich ansprechen lässt. Es verschiebt sich auch die Frage natürlich nach Engagement. Also Ressourcen von Mitarbeitenden. Und das haben wir auch schon hier bei der ersten Panorama-Predigt angesprochen. Ich glaube, es geht dabei nicht nur um die Frage, wie viele. Ich glaube, die Anzahl der Mitarbeitenden ist gar nicht so unterschiedlich, wie sie auch schon war. Aber das, was der Einzelne mitbringen kann, das, wie viel möglich ist in diesem Alltagsgeschäft auch noch, verändert sich stark. Und wir merken es hier in unserer Gemeinde in jedem Bereich, würde ich mal sagen. Wenn ein Mitarbeitender ausfällt, ist immer der ganze Bereich in Frage gestellt. Wir fahren ein Stück weit auf der Kante. Ja? Die Frage ist, wie lange kann man das noch auf der Kante fahren? Wo verheizt man da auch ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Auch eine Frage, die man sich stellen muss. Und die vierte Säule eigentlich ist dann die Frage, und wer übernimmt eigentlich Verantwortung? Es war spannend. Ich finde, wir sind noch gut aufgestellt. Dabei haben wir auch einige Lücken in unserer Gemeindeleitung. Wir hätten gerne noch ein paar mehr Ressortleiterinnen und Leiter berufen, aber wir haben sie nicht. Und bei vielen anderen war das Thema viel größer. Die sagten, wir wollen eine neue Gemeindeleitung berufen, ich hab gar keine Leute. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Auch das ist ein Thema. Und ich sage das jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger und sage, jetzt strengt euch mal an, wir müssen das machen. Nein, ich glaube, es verändert sich einfach. Wir müssen überlegen, wie sieht Gemeinde in Zukunft aus? Sind das die Parameter, die Gemeinde ausmacht und deswegen müssen wir sie mit aller Gewalt hochhalten und verteidigen? Oder ist eigentlich der Leib Christi, Jesus Christus im Zentrum? Ist das nicht der Ausgangspunkt? Und die Ausgestaltung darf sich vielleicht auch verändern, hat sich auch im Laufe der Geschichte immer mal wieder verändert. es wandelt sich gerade was. Und das Neue ist, glaube ich, noch nicht so sichtbar. Ist noch nicht unbedingt für alle erkennbar. War auch ein Mitarbeiter von Willow Creek dabei, bei diesem Pastorentreffen, der auch von seiner, weiß nicht, wenn Willow Creek was sagt, ne, immer noch eine recht große Kirche, deutlich kleiner als sie schon war, in Chicago, die sich vor 30 Jahren oder so auf die Fahnen geschrieben hat, wir wollen weltweit Gemeinden unterstützen. Wir erleben großes Wachstum, wir haben Ressourcen, wir wollen gerne überall unterstützen. Es ist ein eigener Verein draus geworden, eine eigene Organisation, die dann in verschiedensten Ländern vor Ort versucht, Gemeinden zu unterstützen. Das gibt es auch in Deutschland. Und der Mitarbeiter ist schon 30 Jahre dabei und erzählte mir, in den 90ern war das so, da haben wir vor allen Dingen Material verkauft. Und das hat ein bisschen was mit unserem Weltbild zu tun. In den 90ern gab es noch ein, wie man so schön sagt, ein modernes Weltbild. So, wir entwickeln uns weiter, aber wir wissen eigentlich, was richtig und falsch ist. Ja, es gibt die Wahrheit und das ist gut. Und wir wollen uns weiterentwickeln und deswegen holen wir uns Material. Wir holen uns Theaterstücke, die geschrieben hatten und spielen die bei uns. Wir machen Gästegottesdienste nach einem Format, wie es da gab. Wir gibt für die Kinderarbeit, gibt es Promised Land, da gibt es ein Konzept, da kannst du dir die ganzen Themen reinholen. Und die haben einfach die ganze Zeit nur Material verkauft. Und es hat reingepasst, es war gut. Und dann festgestellt, so um die Jahrtausendwende, das nimmt ab. Die Gemeinden kaufen nicht mehr so viel Material. Das ist nicht mehr das, was zieht. Und könnte ich sagen, so die Postmoderne hält Einzug in die Gemeindeleitung, man denkt ein bisschen anders, man merkt, nee, es funktioniert nicht, wenn ich einfach nur was adaptiere, einfach nur meine, ich hole mir was anderes, mach das hier und dann haben wir die Lösung. Sondern wir müssen unseren eigenen Weg irgendwie finden. Ja, das ist auch so klassisch für diese Zeit. Ne? Also wir müssen unseren Weg finden, es muss stimmig sein für mich, für uns. Und dann haben die angefangen, große Konferenzen zu veranstalten oder mehrere große Konferenzen, weil die gemerkt haben, die Leute wollen Experten haben. Die wollen jemanden haben, der den Weg schon mal gegangen ist und der uns jetzt sagt, wie können wir diesen Weg, der für uns richtig ist, finden. Experten. Große Konferenzen. Hängen an den Lippen von charismatischen Leitern. Alles gut, alles super. Aber spätestens mit der Pandemie, die vieles beschleunigt hat, merkst du, ist rum. Das ist es nicht mehr. Und eher diese Wahrnehmung für die, die sagen, wir stehen hier gefühlt nicht vor einem Berg, den irgendjemand kennt und jetzt muss er nur zeigen, wie man hochkommt, sondern wir stehen vor einem ganz neuen Berg, den noch keiner kennt. Da gibt es noch kein Material für, wie Gemeinde in 2030 aussieht. Es gibt noch keinen Experten, der weiß, wie Gemeinde in 2030 funktioniert und der uns an der Hand nimmt und einfach vorwärts geht. Und die Analyse von ihm war, wir müssen ausprobieren. Wir müssen kleine Grüppchen machen und bereit sein, mal vorwärts zu gehen und zu gucken, wo führt Gott uns hin? Entsteht da ein Weg draus? Und immer mit dieser Bereitschaft, Dinge auch wieder sein zu lassen. Dinge dann auch vielleicht wieder sterben zu lassen, weil wir merken, es ist wieder ein anderer Weg dran. Spannende Analyse, deswegen lasse ich euch mal teilhaben an diesen Gedanken. Er sagte dann auch noch, es ist ein bisschen wie bei Star Trek. Kennt ihr Star Trek? Ich bin jetzt kein Trekkie, wie man so schön sagt, aber ich habe es ein bisschen mitbekommen. Gab es ja früher so die ersten Star Trek mit Captain Kirk, ja, kannte man noch, Spock. Die hatten eine Mission. Und wenn man sich diese Serie anguckt oder die Filme, da war ganz viel, ging es darum, was entdecken wir da? Was ist der neue Planet? Was passiert da? Und dann, wer sind unsere Feinde, die wir bekämpfen müssen? Darum ging es. Danach kam Captain Picard. Und du hast gemerkt, da verändert sich schon was. Die Mission stand gar nicht mehr so im Vordergrund. Also das, was getan wird, sondern es ging eher darum, um die Frage, was ist mit diesen Offizieren, was ist mit diesem Team, die dieses Ding leiten, was passiert da so? Also Spock, erste Krieger, war noch so, Ratio ist gut. Ja, hier, ich check alles, ich kann alles analysieren und da sind wir dabei. In der zweiten Staffel gab es auch einen, der hieß Data, der konnte auch alles rechnen, aber der war auf der Suche nach seinen Gefühlen. Dem ging es darum, ich muss meine Gefühle finden. Und jetzt sind wir bei Star Trek mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber wir sind da, dass da ein Raumschiff irgendwo rumfliegt, die den Weg zurücksuchen, die Heimat suchen, die Heimat finden wollen, weil den Planet, wo sie herkommen, eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich fand das ein schönes Bild, wo ich dachte, ja, das ist unsere Zeit. Genau das ist unsere Zeit. Es gibt nicht mehr dieses eine Ding und jetzt kämpfen wir und vernichten die Feinde. Und es ist auch schon drüber dieses, naja, es muss halt für mich funktionieren, es muss für mich gut sein. Und mittlerweile sind wir da und merken, wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Wir würden gerne mal wieder irgendwo ankommen miteinander. Das Schöne ist, wir sind nicht Star Trek, wir sind Kirche. Und wir haben das.
Wir haben den Ort, wo wir ankommen können. Wir haben ein Zuhause. Es ist nicht unbedingt hier in dieser Welt. Es ist nicht unbedingt da, wo wir im Berufsleben unterwegs sind. Vielleicht nicht mal in unserer Familie. Ich hoffe schon, dass das auch zu Hause ist. Aber wenigstens bei unserem Vater im Himmel. Er sagt, ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid Bürger eines anderen Königreichs. Aber ihr seid ganz bewusst in dieser Welt. Und ich will euch da auch haben, weil es noch so viele andere gibt, die auch Heimat suchen. Ich glaube, so ein Paradigmenwechsel ist nichts Neues und war auch immer eine Chance. Denkt mal an die Reformation. Ja, Reformation gab es einen riesen Paradigmenwechsel durch den Buchdruck. Der Buchdruck hat nicht nur die Reformation ermöglicht, der hat Gesellschaft verändert. Besonders natürlich auch in Glaubensfragen. Die Leute konnten auf einmal in ihrer Sprache irgendwann die Bibel lesen. Das hat was ausgelöst. Und ich glaube, es ist nicht nur Gutes daraus entstanden, wie immer. Ne? Also die Kriege danach, die Religionskriege waren jetzt auch nicht erstrebenswert. Aber es ist auch etwas Gutes daraus entstanden, nämlich der persönliche Glaube. Dieses, ich kann persönlich mit Gott in Beziehung treten, ich kann sein Wort lesen. Die industrielle Revolution war auch so ein Paradigmenwechsel. Ganz schnell auf einmal die Orte, das Land wurde leer, in den Ballungsgebieten, in den Großstädten sammelten sich die Leute, es kam jede Menge Armut auf, Verwahrlosung, Alkohol. Und in England kam der Methodismus. Die Wesleys, die losgezogen sind, genau dahin und ganz neu Gemeinde gelebt und Gemeinde gebaut haben. Eine Bewegung, die viele Menschen zu Christus gezogen hat, die Kirche neu gestaltet hat, verändert hat. Die Auswirkungen auch auf unser Miteinander bis heute hat. Und da könnte man noch einige andere Beispiele anführen. Ich lese uns nochmal Vers 12 und 13 vor, weil das ist für mich so eigentlich das Zentrale. Den habt ihr auch, glaube ich, nochmal da stehen. Genau. Die Aufgabe derer in der Gemeinde mit den unterschiedlichen Gaben ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Hier schließt sich für mich ein bisschen der Kreis. Denn hier geht es auch um die Seele. Sticht vielleicht nicht so raus, aber hier geht es um die Punkte, die wir die letzten Wochen auch hatten. Gott befähigt uns, Gott führt uns zusammen und dann dürfen wir zur Einheit werden. Und dann gibt es so, naja, wie soll ich sagen, so eine Korrelation, da bedingt sich was. Nämlich in der Einheit, in der Erkenntnis von Jesus Christus und auch in der persönlichen Glaubensreife. Diese drei Dinge hängen zusammen. Die lassen sich nicht voneinander trennen und sagt, und wenn das ist, danach kommt der Shalom. Der Friede, dann kommt die Fülle, das ganz Erfülltsein von Jesus Christus. Das steckt da drin, wenn Einheit, Erkenntnis von Jesus Christus und persönliche Glaubensreife zusammenkommen. Wow, das ist großartig. Und das wünsche ich mir, dass wir das leben und ich glaube, das ist das, was die Menschen auch brauchen. Aber wir können es nur weitergeben, wenn wir es selber haben. Und das führt mich jetzt zu meinem dritten und letzten Punkt. Glaubensreife. Und eigentlich ist das Nachfolge. Genau darum geht es bei der Nachfolge. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn er gesagt hat, komm, sei mit mir auf dem Weg, dann geht es darum, in der Einheit zu sein. Dann geht es darum, ihn immer besser kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden. Und es geht darum, darin zu reifen, in diesem vielleicht auch manchmal schmerzhaften, vielleicht auch manchmal herausfordernden Einheit sein. Und ihn suchen, darin zu reifen. Und dann entsteht das, was wir uns alle wünschen. Für unser Leben, aber auch für diese Gesellschaft. John Ortberg, er hat gesagt, Gott hat mehr Interesse an dem, was aus mir wird, als an dem, was ich für ihn tue. Lass uns mal sacken. In der Theorie würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, stimmt. In der Praxis, gerade wenn wir an Gemeinde denken, ist das nochmal ein anderes Thema. Ich finde es sehr weise, diesen Satz. Gott hat mehr Interesse an dem, was aus mir wird, als an dem, was ich für ihn tue. Die Frage ist also, wir haben über die Einheit gesprochen, die Erkenntnis des Sohnes entsteht in diesem Miteinander, wie kommen wir zur Reife? Das war noch so ein Punkt, den ich gerne mit euch kurz ansprechen würde. Und auch da zeige ich euch einfach nur was auf der Flipchart. Ich weiß nicht, bestimmt bekannt einigen oder haben dieses Buch gelesen von Pete Scazzaro, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Spannender Vergleich, ne? Also es lohnt sich da mal reinzugucken. Er ist nicht der Einzige, auch John Mark Comer, ein jetzt aktueller Autor sozusagen, der geht in eine ähnliche Richtung oder bringt ähnliche Dinge auf. Sehr empfehlenswert, diese Bücher, liest die mal. Und die bilden beide ein Modell ab, wo es um Stufen des Glaubens geht. Und das zeige ich euch zum Schluss ganz schnell noch ein bisschen. Einfach so als Hinweis, ohne das jetzt ins Kleinste irgendwie aufzudröseln. Er sagt, es gibt in unserem Glaubensleben verschiedenste Stufen. Und ich muss mal ein bisschen abspicken hier. Die erste Stufe unseres Glaubenslebens ist hier. Da geht es ums Entdecken eigentlich. Gott entdecken. Ich schreibe es mal, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Da fängt Glaube an. Das ist so eine Gottesbegegnung. Wenn du merkst, da gibt es einen Gott. Wenn das nicht nur so eine Idee ist, naja, Gott könnte es irgendwo geben, sondern wenn er dir so begegnet, dass du auf einmal so eine Gewissheit in dir spürst, zu sagen, boah, es gibt Gott, Gott ist da, ich bin überwältigt oder was auch immer. So eine Gottesbegegnung zu haben, damit beginnt eigentlich unsere Glaubensreise mit so einer geistlichen Erfahrung. Und dann geht diese Reise weiter in ein zweites, oh, ein bisschen klein, in eine zweite Stufe, die heißt Lernen. Dann erwächst so ein Hunger. Und wir merken, oh, ich will mehr über diesen Gott lernen. Ich will den irgendwie besser kennenlernen. Ich will es verstehen, ein Stück weit auch. Und man wächst so ein bisschen in diesen Glauben herein. Wahrscheinlich ist das die Phase, wo man dann sagt, oh, jetzt suche ich mir Gemeinde. Jetzt will ich irgendwo dazugehören. Oder eine Kleingruppe. Ich suche diesen Austausch. Ich habe Hunger. Ich möchte mehr von diesem Jesus erfahren. Ich möchte mehr von ihm wissen. Und das führt dann in eine dritte Stufe. Mitmachen. Und dann fängt man an, mitproduktiv zu werden. Dann beteiligst du dich. Du engagierst dich. Du übernimmst vielleicht einen Dienst in der Gemeinde irgendwo. Kommst mit rein. Vielleicht hast du auch die Vision fürs Reich Gottes und willst was tun. Also du wirst ganz aktiv, du wirst praktisch. Du willst beteiligt sein an dem, was da so an Dynamik passiert und was da so vor sich geht. Und das ist großartig. Und ich merke, in diesen Stufen hier runter, das ist das, was wir als Gemeinden an vielen Stellen einigermaßen hinkriegen. So läuft's. Das Problem ist aber, dass es dann ganz oft irgendwie aufhört. Und ich male euch mal den vierten Kreis hin, um den es geht. Der vierte Kreis, seid ihr es richtig? Ah ja, genau. Das ist die sogenannte Reise nach innen. Die Reise nach innen, und die gibt es für gewöhnlich nicht, ohne die sogenannte Mauer. In den Krisen liegt eine Chance. Der Punkt ist, manchmal führt die Reise nach innen erst zur Mauer, manchmal ist die Mauer vorher und danach kommt erst die Reise nach innen. Das kann unterschiedlich sein, aber der Punkt ist immer der gleiche. Wir starten hier durch, wir kommen und dann kommt irgendwann eine Situation, die mein Gottesbild, die mein Glaubensweltbild, was ich bisher hatte, irgendwie echt in Frage stellt. Etwas, wo wir sagen, Gott, mit dir komme ich an der Stelle nicht klar. Das kann nicht sein. Das kann nicht passen. Das stimmt doch irgendwas nicht. Oder wo wir merken, oh, ich möchte eigentlich, aber ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht tiefer. Da ist irgendwas in mir, wo ich nicht weiterkomme. Und die Erfahrung von ganz vielen, und ich habe es noch nicht für mich so richtig analysiert, ist, wir starten hier los, wir kommen zur Mauer. Ja, akzeptieren wir vielleicht, kommen wir irgendwie klar und dann fangen wir wieder an. Dann haben wir wieder eine neue Phase von Gott entdeckt vielleicht an dieser Mauer und sagen, okay, und dann will ich auch wieder ein bisschen mehr wissen und will ein bisschen mehr lernen drüber und dann setze ich es wieder um und mache wieder mit. Die Frage ist, schaffen wir es irgendwann durch die Mauer? Die entscheidende Frage von Glaubensreife ist, komme ich hier in der Stufe 4 an und es geht weiter oder nicht? Ganz viele, ich bewerte das nicht wer, aber ich weiß, ganz viele, die schon sehr lange auch teilweise mit Jesus unterwegs sind, sind nie über Stufe 3 hinausgekommen. Und ich sage nicht, dass das schlimm ist. Als Gemeinde sage ich vielleicht auch danke, schön, ihr arbeitet mit, ihr seid dabei. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das, was Jesus von uns möchte. Das ist nicht das, wo er uns herausfordern möchte. Und das ist leider auch nicht das, was die Welt verändert. Was diesen Unterschied in dieser Welt macht. Sondern meiner Einsicht nach kommt das erst danach, wenn man durch diese Mauer durch ist. Ich zeige euch noch die anderen beiden Stufen. Das fünfte ist dann wieder tatsächlich eine Reise, aber auch wieder eine Reise nach außen. Das heißt, die Erfahrung ist, wer da durch ist irgendwie, wer sich herausfordern lässt, ganz tief zu graben, all das zuzulassen, was in mir drinsteckt, all die Fragen, all die Zweifel und da nicht aufzuhören. Und ich weiß nicht, ob das ohne Schmerz geht, ganz ehrlich. Aber es gehört, glaube ich, dazu, zu dieser Reise, zu dieser Glaubensreife. Der fängt danach wieder an, das auch nach außen zu tragen. Vielleicht macht er sogar die gleiche Arbeit, die er vorher gemacht hat und engagiert sich wieder, aber mit einer anderen Grundlage, aus einer anderen Tiefe heraus, aus einer anderen Befähigung heraus. Vielleicht passt dir auch das Wort Vollmacht ganz gut. Nicht, weil, das ist so oft unser Glaube, ne? Wir bewegen uns hier und wir tun doch alles für Gott und es ist doch gut und jetzt muss Gott das Wunder tun und muss die Vollmacht reinbringen. Manchmal macht er das, Halleluja, aber ganz ehrlich, in der Regel ist es anders. In der Regel wächst diese Vollmacht in uns. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gottes Geist in uns Raum gewinnt. Und daraus entsteht was Fruchtbares, was Gereiftes, was dann tatsächlich einen Unterschied macht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung schon gemacht habt, ich schon. Du kannst Menschen begegnen, die sagen dir einen Satz und er löst gar nichts aus. Und du begegnest anderen Menschen, die sagen dir den gleichen Satz und es bewegt dich ganz tief und es verändert was in dir. Welcher Mensch möchtest du sein? Das fordert mich selber total heraus. Ja? Und dann gibt es das sechste Stadium, das ist dann so die sechste Stufe, das ist die, könnte man fast sagen, wo man es geschafft hat. Das passt jetzt nicht alles hin. Das ist die dann in der selbstlos liebenden Gegenwart. Also, es klingt ein bisschen hochtrabend. Also das sind die Leute, die es dann auch nicht mehr brauchen, irgendwo vorne zu stehen. Das sind die Leute, die müssen kein Amt haben. Das sind die Leute, die müssen nicht mehr irgendwie sich beweisen, sondern die ruhen, die haben diesen Frieden gefunden. Die ruhen gefühlt in der Gegenwart Gottes, aber haben einen enormen Einfluss, haben eine enorme Wirkung, wenn sie irgendwo in Begegnung gehen, wenn sie in Beziehung gehen, wenn da was rauskommt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, ist ja vielleicht auch ein bisschen typbedingt, da gibt es so Typen, denen fällt das leichter als anderen. Ja, klar. Aber um das, was es hier geht, um diese Reife in einem drin, macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ich mache an dieser Stelle einen Punkt. Ich habe einen letzten Satz zu euch mitgebracht auf der Folie, der heißt, die Seele will angeschaut werden. Die Seele will angeschaut werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das eine Sehnsucht unserer Seele ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das auch der Gedanke war, als Gott dich erschaffen hat. Und dass er derjenige ist, der dich anschauen möchte. Von Angesicht zu Angesicht. Von Seele zu Seele, könnte man auch sagen. Und ich möchte dich einladen, dich mal zu fragen, Thema Panorama, wo stehe ich in diesen Stufen? Gibt es da eine Mauer? Gibt es da einen Punkt, wo etwas bei mir reifen kann? Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Amen.